Campus Radio bringt auch was zwischen den Ohren.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Filmpodcast Leinwandgeflüster. Mein Name ist Sarah und ich bin hier im Studio mit Stella.
Hi.
Und mit Philipp.
Moini.
Genau, also dieses Format Leinwandgeflüster ist folgendermaßen aufgebaut. Und zwar haben wir jeden Monat 2 bis 3 Filme für euch, die zu einem bestimmten Thema passen und ja, die wir euch dann vorstellen und ein bisschen drüber quatschen. Und die erste Folge heute handelt sich um Weihnachtsfilme. Was würdet ihr denn sagen, was sind eigentlich Weihnachtsfilme?
Also ich finde es ganz schwer zu definieren. Für mich sind Weihnachtsfilme immer irgendwie was Kitschiges und es klappt immer. Und die große Liebe, die finden sich alle zusammen und es schneit und es ist alles total schön, alles harmonisch. aber es gibt ja auch Leute, also ich gehöre nicht dazu, meine Familie auch nicht, ich weiß nicht, aber wir kennen das. Unser Fernsehanbieter des Vertrauens, die bringt zur Weihnachtszeit immer die Stirb-Langsam-Filme.
Ja.
Und so, da ist ja auch Weihnachten.
Klassik.
Aber ich würde das jetzt nicht als Weihnachtsfilm definieren.
Ja, ja, da kenne ich auch auf jeden Fall Leute, die sagen, dass das ihr Lieblingsweihnachtsfilm ist. Weiß ich auch nicht so ganz, wie man damit umgehen soll. Philipp, was denkst du?
Naja, er spielt halt tatsächlich nur zu Weihnachten. Und das ist halt der einzige Fakt, der auf Weihnachten hinweist. Und ich weiß auch nicht, wie dieser Kult entstanden ist. Und ich gehöre auch nicht dazu. Denn genauso wie du gesagt hast, Stella, sind Weihnachtsfilme auch so ein wohlig warmes Gefühl. Das muss auch nicht mal wirklich zu Weihnachten spielen, der Film, sondern kann auch irgendwie in der Winterlandschaft spielen. Ein ganz prägnantes Beispiel, den Film, den habe ich letztes Jahr erst gesehen, aber der hat so gut in die Zeit gepasst. Inside Llewyn Davis von den Coen-Brüdern. Und das ist so ein Country-Sänger, der da irgendwie im verschneiten New York versucht, irgendwie Fuß zu fassen. Folksänger, pardon. Und der hat auch so eine ganz warme, wohlige, aber auch melancholische Stimmung. Zum Beispiel das macht für mich einen Weihnachtsfilm aus. Aber natürlich auch Filme, die sich direkt mit dem Thema Weihnachten beschäftigen. Und da haben wir heute allerhand. Die 3 Filme sind, glaube ich, nur Weihnachtsfilme, die tatsächlich auch zu Weihnachten spielen.
Ja, genau. Und wo Weihnachten wirklich auch thematisch wichtig ist, würde ich sagen. Ja, und dann würde ich auch gleich mal mit dem ersten anfangen. Und zwar habe ich heute den Film Tatsächlich Liebe mitgebracht. Und den habe ich ausgewählt, weil wir bei mir in der Familie den eigentlich jede Weihnachtszeit irgendwann mal gucken. Und ja, der mir auf jeden Fall sehr am Herzen liegt, auch wenn es vielleicht nicht der familienfreundlichste Film ist. Aber ja, ich finde, da kann man immer ein paar süße Botschaften mit rausnehmen. Und ja, erstmal zu den allgemeinen Infos zu diesem Film. Also es ist eine Rom-Com oder eine Liebeskomödie aus dem Jahr 2003. Und es ist ein sogenannter Episodenfilm. Das heißt, dass es ganz viele verschiedene Plot-Elemente gibt mit verschiedenen Charakteren, die dann am Ende aber auch zusammengefügt werden und eine ganze Geschichte bilden. Es spielt in den 5 Wochen vor Weihnachten und ja, wie gesagt, begleitet ganz viele einzelne Menschen und deren Geschichten. Das, was sie alle zusammenhält, ist natürlich, wie der Name sagt, die Liebe. Ob das jetzt romantische Liebe ist, familiäre Liebe, platonische Liebe, aber auch unerwiderte oder verhinderte Liebe. Und die ganze Story beginnt und endet auch an einem Flughafen mit einem Zusammenschnitt von Menschen, die sich in die Arme fallen und ja, einfach fröhlich zu Weihnachten sind. Und ja, die Botschaft dahinter ist sozusagen, dass Liebe überall ist. Und das Witzige daran finde ich, dass die Menschen, die dort aufgenommen wurden, tatsächlich einfach Menschen am Flughafen waren. Also das waren gar keine Schauspieler oder so, sondern die haben wirklich einfach Leute in der Weihnachtszeit am Flughafen gefilmt. Und genau, das ist dann zumindest beim Anfang und beim Ende dabei rausgekommen. Zum Plot selber, das ist alles ein bisschen schwierig. Dadurch, dass es so viele verschiedene Elemente hat, ist es ganz schwer zusammenzufassen. Aber es gibt zum einen den Prime Minister, der sich so ein bisschen in seine Hausangestellte verguckt. Dann gibt es noch seine Schwester, die in ihrer Familie zwar eigentlich ganz glücklich zu sein scheint, aber dann ihr Mann sich doch von einer Kollegin verführen lässt. Und zwei, das ist eigentlich mit einer meiner Lieblingsstories, 2 sehr awkward Lichtdoubles für einen Porno, wo tatsächlich der Teil auch bei ABC Family rausgeschnitten wurde. Das fand ich auch witzig, okay, dass die einfach dann, um es familienfreundlicher zu machen, den Teil einfach nicht mit ausgestrahlt haben. Genau, dann gibt es auch noch einen alten Rockstar, der versucht noch einen letzten Hit zu haben. Und ja, also ganz viele einzelne Stories, die dann am Ende zusammenfließen. Genau, und an der Stelle würde ich euch auch direkt fragen, was habt ihr denn davon gehalten von dem Film, beziehungsweise hattet ihr den davor auch schon mal gesehen?
Ich habe den Tatsache irgendwie, also ich wollte ihn immer ganz lange gucken, aber ich habe es irgendwie nie gemacht. Und dann habe ich, ich glaube, 2 Wochen, bevor es zum Filmpodcast kam, habe ich den das erste Mal geschaut und habe festgestellt, dass der echt sehr, sehr schön ist. Und ich fand es am Anfang schwierig, wirklich alles zu verknüpfen. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, wer zu wem gehört. Und das war immer ein bisschen schwierig. Aber ich finde den trotzdem sehr schön. Und für mich ist es auch so ein typischer Weihnachtsfilm. So, es ist, es schneit, es ist toll, alles wird gut, alle freuen sich. Das ist so schön.
Ja, Philipp, was denkst du?
Ja, ich habe den tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Er war tatsächlich auf meiner Watchlist die ganze Zeit. Und ich hatte ihn gar nicht so auf dem Schirm, so als Weihnachtsfilm. Ich dachte, ja, keine Ahnung. Ich habe bloß das Cover so gekannt, das Filmposter. Und ja, also es ist ja eigentlich überhaupt nicht so meins, weißt du? So Romantic Comedy. Aber irgendwie musste ich auch die ganze Zeit grinsen. Und es war einfach so schön. Es hat auch mein Herz erwärmt. Und ich weiß nicht, also ich weiß natürlich, dass auch teilweise natürlich Sachen, okay, der Film ist aus dem Jahr 2003 und hat dann auch ja, so ein paar Sachen, die, denke ich mal, heute auf keinen Fall mehr durchgehen. Also du hast ein recht binäres Geschlechterbild, ne? Es sind halt nur heterosexuelle Paare. Da gibt es dann hier und mal so eine Anspielung, aber das ist auch irgendwie nicht wirklich dann, es ist teilweise sexistisch, finde ich. Also vor allen Dingen, wenn du diesen Colin hast, der da irgendwie so auf Frauen abfliegt und dann irgendwie die USA fährt, um da ein paar Girls zu treffen. Also das war ein bisschen grenzwertig. Und dann eine Sache, die mir, also die hat mich so ein bisschen verstutzt, diese Natalie, gespielt von Martin McCutcheon, die wird als mollig bezeichnet. Und ich war so,
ja, da wollte ich auch nochmal mit euch drüber
richtig
reden.
Richtig hartes Bodyshaming. Ja, also das hat mich so ein bisschen aufgestoßen. Nichtsdestotrotz hat es mir nicht so den Film verdorben, weil ich konnte es natürlich reflektieren, was da in dem Jahr 2003, beziehungsweise dass es halt ein bisschen her ist und dass man das natürlich aus einem anderen Blickwinkel heutzutage sehen sollte.
Ich fand es auch ganz krass, weil es war auch gefühlt ihr einziges Merkmal, wenn jemand dazu kam, der sie quasi nicht namentlich kannte, dann war es immer so, ach ja, hier die Mollige und so. Und
genau.
So, hä?
Ja, also ich fand das auch ganz fürchterlich. Ich habe das auch mit 2 Freundinnen noch geguckt und als die Stelle, was du gerade meintest, als die Assistentin oder was das war, so reinkam und gesagt hat so, ja, meinst du die Mollige? Und ich habe mich so umgedreht und die beiden haben so übelst geschockt geguckt, weil sie waren so, what? Erstens, ja, ist sie überhaupt nicht dick? Zweitens, als ob das einzige Merkmal ist, was man sich an der Person merkt. Also ja, so Fat-Shaming, Fatphobia und so ist da auf jeden Fall sehr stark vertreten. Auch alleine zum Beispiel in dem Fakt, dass Emma Thompson, die Karen gespielt hat, die Familienmutter da, die hat auch anscheinend einen Fatsuit getragen, richtig. Also die wurde richtig extra ein bisschen dicker gemacht, wo ich mir dachte, okay, was genau bringt das jetzt? Also wollen die damit aussagen, dass alle Familienmütter ein bisschen mehr auf den Hüften haben müssen? Erstens das. Und zweitens gibt es dann auch so eine Stelle, wo sie halt sich auszieht und sagt zu ihrem Mann so, oh, ich bin so dick geworden oder irgendwie sowas. Wo ich mir auch so dachte, nein, bist du nicht. Also, keine Ahnung. Ja, die Stellen haben mich auf jeden Fall auch sehr aufgeregt. Bin ich froh, dass du das ansprichst. Genau, also es gibt schon so ein paar echt problematische Sachen, die man aus heutiger Sicht vielleicht nicht unbedingt gutheißen kann. Aber wie gesagt, bei mir ist das eben auch so ein Nostalgie-Ding, dass ich halt über diese Fehler, wenn man das vor allem auch wirklich reflektieren kann, dann kann ich da auch so ein bisschen drüber hinwegsehen. Genau, was du auch meintest mit diesem Colin, diese Storyline, okay, die fand ich aber wirklich schon immer kacke. Also auch, als ich die früher geguckt habe, dachte ich mir, warum ist das in diesem Film? Können die das nicht einfach rausschneiden?
Es ist, also ich muss tatsächlich sagen, die hat mir auch am wenigsten gefallen, weil wir gerade bei Lieblingsszenen sind. Also ich musste ja so hart lachen, als einfach Rowan Atkinson als Juwelier da ist und dieses Geschenk einpackt.
Oh,
und ich war
ja
so, oh mein Gott, also ich meine, klar, okay, das ist ein britischer Film, dass der ein Cameo da hat, okay, obvious, aber ich fand es so geil und dann sieht man ihn auch am Ende nochmal am Flughafen, wo er dann irgendwie sein Ticket vergessen hat und also ich mag den Schauspieler unglaublich und als Mr. Bean ist natürlich dem Rowan Atkinson wahrscheinlich jedem im Gedächtnis geblieben, aber auch die Geschichte mit, genau, Colin Firth, der den Jamie, diesen Autor spielt und sich in diese Portugiesin verliebt und du hast dann immer diese sprachlichen Differenzen und du liest dann einfach im Untertitel, dass sie sich teilweise gegenseitig ergänzen, müssen aber auch gegenteilige Sachen sagen. Und das fand ich süß. Das hat mir gefallen und das war sehr herzerwärmend. Da gibt es zum Beispiel eine Stelle, das habe ich mir rausgeschrieben. Er sagt so, es ist für mich die schönste Zeit des Tages, wenn ich sie fahren darf. Und sie sagt dann, es ist für mich das Traurigste am Tag, wenn ich wieder gehen muss.
Ja.
Und das fand ich süß. Und das fand ich auch richtig süß. Hat mein Herz so ein bisschen erwärmt. Und ich glaube, das ist auch so. Deswegen verstehe ich schon, warum das ein krass gehypter Weihnachtsfilm ist, weil er einfach diese wohlige Stimmung auch so gut einfängt.
Gehe ich auch absolut mit. Also die Stelle ist auch süß. Ich finde es auch süß, wo die, also was ist süß, ist einfach auch witzig, wo die beide in den See springen, um ja, die Blätter zu retten von seinem yes. Buch. Und die reden auch quasi gemeinsam, nur halt ein bisschen aneinander vorbei. Er ist immer so, ich hoffe, die Aale berühren mich nicht. Und sie ist so, pass auf die Aale, genau, so, damit du die nicht aufscheuchst und so. Das finde ich auch sehr amüsant, sehr witzig.
Ja, und vor allem auch dieses, dass er meint so, oh mein Gott, das ist so ein Schund, so schwimm doch nicht da hinterher. Und sie so, ich hoffe, das ist gut, dass ich jetzt nicht für nichts ertrinke.
Ja.
Ja, das fand ich auch sehr witzig.
Ich glaube, was man noch erwähnen kann bei dem Film, ist auf jeden Fall der Soundtrack. Also es gibt eine breite Palette von Liedern, auch Teil, also das sind 2003 und du hast, weißt du, da kommt auf dieser Geburtstagsfeier der Song von den Sugar Babes, glaube ich, Too Lost in You. Also da tropft irgendwie wirklich der Zuckerguss von den Wänden und es ist, ich fand es so ein bisschen, die Musik war mir so ein bisschen fremd, aber dann gibt es auch Musik wie von den Pointer Sisters, Jump, wo er, der Prime Minister, gespielt von Hugh Grant, dann so die Treppe runterkommt. Das fand ich unglaublich gut und den Song habe ich mir danach auch noch 3 Filme angeschaut, weil er einfach so großartig ist, aber was sagt ihr zu dem Soundtrack?
Ja, also die Szene liebe ich ja auch total, wo der so rumtanzt und dann die, ich weiß nicht, wer das ist, irgendeine Mitarbeiterin dann plötzlich dasteht und er so tut, als wäre es so voll normal. Also ja, die Szene finde ich auch wirklich immer wieder witzig und vor allem das Lied auch, gehe ich auch jedes Mal wieder ab. Beziehungsweise auch, was ich auch noch für ein Lied sehr mit diesem Film assoziiere, ist natürlich einmal All I Want for Christmas is You. Ist klar, mit der Szene am Ende, wo die Joanna, heißt sie, glaube ich, das singt. Aber andererseits auch, genau, das Lied God Only Knows verbinde ich da auch immer damit.
Also ich muss auch sagen, also die Stelle, wo der Prime Minister dort tanzt zu Jump for My Love, das ist absolut iconic, ich finde es so witzig. Ich habe den Film mit meiner Mama geschaut, so, wir mussten beide so lachen. Meine Mama hat zu mir gesagt, das bin ein bisschen ich, wenn ich so in meinem Zimmer tanze. aber ich finde es wirklich so witzig und auch allgemein so alle. Das sind so Lieder, die man kennt, aber es gibt auch ein paar unbekanntere. Genau. Find ich eine gute Mischung.
Nice.
Ja, aber jetzt nochmal zu den eindrucksvollen Szenen. Wir hatten ja einmal das mit dem Prime Minister. Habt ihr sonst noch irgendwelche Szenen, die euch besonders im Kopf geblieben sind?
Also mir persönlich auch die Szene, die Philipp schon erwähnt hat, mit dem Schmuckverkäufer. Die ist auch witzig, als Alan Rickman einfach nur zum Ende kommen will, einfach nur die Kette haben möchte. Der ist immer so, ha, hier eine Zimtstange und noch ein bisschen das und noch ein bisschen das. Das finde ich auch sehr witzig.
Ja, also was ich mir noch mit notiert hatte, war einmal diese Szene, wo Mark Juliet seine Liebe gesteht und die Plakate hochhält, die selbstgeschriebenen und so, auch einfach aus dem Grund, weil das so oft zitiert wird und so oft auch in anderen Filmen darauf angesprochen wird. Ich habe jetzt vor kurzem erst irgendeinen Netflix-Weihnachtsfilm gesehen, wo die diese Szene nachgespielt haben sozusagen. Also einfach auch, weil da voll viele Memes damit gemacht werden, so als Meme-Format. Ist natürlich süß, ist ein bisschen sehr kitschig, aber sticht auf jeden Fall heraus. Und dann hatte ich noch die Szene, als Karen, also Emma Thompson, realisiert, dass sie nicht die Kette zu Weihnachten bekommt und dann sich so in ihr Zimmer zurückzieht und so. Das ist für mich jedes Mal so herzzerreißend. Ich bin da immer kurz vorm Heulen, weil also einfach dieser Fakt, wie sie sich nur ein paar Sekunden erlaubt, um kurz traurig zu sein und dann muss sie sich wieder zusammenreißen für die Kinder und muss wieder funktionieren als Mutter, dieses ja, sich so zusammenreißen müssen und so, obwohl gerade eigentlich ihre komplette Ehe den Bach runtergeht. das, ja, berührt mich immer sehr.
Eine Szene, die wir schon angesprochen hatten, war die mit Martin Freeman und Joanne Page, die beiden Sex-Doubles. Das fand ich auch unglaublich grotesk witzig. Also das, also muss erstmal auf diese Idee zu kommen, dass sie sich während quasi so einem schauspielerischen, recht intimen Moment irgendwie erstmal auf einer sprachlichen Ebene so nah kommen. Also das ist irgendwie ganz, ganz witzig gemacht. Ja, also ich glaube, durchweg ist der Film einfach wohlig warm und jede Szene hat so seine Höhepunkte. Leider kann ich, und das liegt scheinbar an Instagram, beziehungsweise, ja, es gibt nämlich so einen Comedian, der Keira Knightley immer parodiert. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Mir ist auch der Name jetzt nicht entfallen. Und ich kann Keira Knightley deswegen nicht mehr so sehen. Also, weil ich ständig an diese Parodie denken muss, ist immer so, oh mein Gott. Und sie spielt halt tatsächlich so. Sie ist immer so ein bisschen egal. Also, in Fluch der Karibik konnte ich sie noch relativ gut sehen, aber ich weiß nicht. Also,
Jetzt nicht mehr.
Also, sie hat ja auch einen relativ kleinen Auftritt hier oder eine kleine Rolle. Aber da musste ich ständig dran denken und war so, oh mein Gott, nein.
Oh nein. Ich mag die eigentlich ganz gerne, aber ich finde das ziemlich witzig. Kleiner Fun Fact, ich glaube, die war so ungefähr 17 oder so, als sie das gedreht hat, was ich halt auch übelst krass finde. Aber sie war auf jeden Fall ziemlich jung, was dann auch wieder in dieses so Körperideal und so reinspielt. Also das ist mir wirklich viel aufgefallen. Das ist halt dieses so, die Frauen müssen super jung und super attraktiv sein. Und bei den Männern ist das irgendwie, hatte ich das Gefühl, wurde da nicht so das Augenmerk drauf gelegt in diesem Film. Außer halt bei diesem komischen Karl. Bei diesem Mitarbeiter von Sarah, erinnert ihr euch? Jedenfalls fand ich das ganz witzig, diese Szene, wo sie so reinkommt und ihren Hochzeitsfilm sehen will. Da hat sie ja diesen komischen Hut auf, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja. Und zwar wurde dieser Hut ihr nur aufgesetzt, weil sie einen übelst fetten Pickel auf der Stirn hatte und die den nicht weggeschminkt bekommen haben. Und dann haben sie ihr eben stattdessen diesen Hut verpasst. Das fand ich ein bisschen witzig. Also ja, noch irgendein finales Statement zu dem Film. Würdet ihr den weiterempfehlen?
Also ich würde den weiterempfehlen. Ich würde den auch mit so all meinen Freunden gucken, weil der bietet so das wohlig warme Gefühl. Das ist einfach schön, das ist einfach toll. Und so, wenn man sich darüber bewusst ist, was für Fehler der Film vielleicht hat, so ne Fettphobia, alles Mögliche. Wenn man sich darüber bewusst wird, das reflektiert, dann ist es, glaube ich, auch nicht mehr so schlimm, den Film zu schauen. So, wisst ihr, was ich meine? Ich habe das ganz oft so, wenn ich mir darüber bewusst bin, dass das Fehler aufweist, dass ich reflektieren kann, dass ich mit anderen Menschen drüber reden kann, dann kann ich den Film trotzdem mit so ruhigem Gewissen gucken und mich darüber freuen, weil es ist halt schön und es ist weihnachtlich. Und
genau.
Ja.
Ja, also wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so ein Romantic-Comedy-Mensch, aber tatsächlich, der hat mir auch recht gut gefallen. Und ich finde auch tatsächlich, auch der Cast ist ziemlich krass. Also wir haben Hugh Grant, Liam Neeson, der ja teilweise, der jetzt leider nur noch diese, mir gefallen sie nicht, Action-Gurken spielt, wie Taken 1, 2, 3, Nonstop und sowas.
Ja, sorry, ich wollte nur ganz kurz sagen, das stimmt, die Storyline von denen haben wir gar nicht angesprochen. Die finde ich auch immer so süß mit dem kleinen Jungen. Ach, das ist immer so ein kleiner Lichtblick nochmal.
Ja, Colin Firth haben wir auch noch, Keira Knightley. Also es ist, zu der damaligen Zeit so ein richtig großer britischer Cast, quasi alles rausgeholt, was nur irgendwie möglich ist. Und ja, das merkt man dem Film auch an. Und ich finde auch rein schauspielerisch zeigt es Wirkung. Und das ist auf jeden Fall nicht irgendwie eine billig produzierte Gurke ist und doch schon irgendwie auch jetzt, denke ich mal, Kultstatus in gewisser Weise zu Weihnachten erreicht hat.
Ja, definitiv.
Um auf die SchauspielerInnen zurückzukommen, ich finde es auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich persönlich ist es immer ein richtig krasses Ding, wenn man so international bekannte Schauspieler sieht. Und dann sieht man an der Seite von denen so eine deutsche Schauspielerin oder einen deutschen Schauspieler und dort ist ja in dem Film auch, da spielt ja Heike Makatsch mit.
Ja.
Und für mich ist das so verrückt, dass sie so neben Alan Rickman spielt, Snape in Harry Potter gespielt hat. So, boah, guck mal, ne, die hat's geschafft.
Ja, aber andererseits, also ich habe tatsächlich, das war die erste Rolle, in der ich Heike Makatsch gesehen habe. Und das hat sie halt so ein bisschen für mich ruiniert. Also seitdem habe ich so einen richtig tief sitzenden Hass auf sie einfach, weil ich sie mit dieser Rolle assoziiere. Also es kann auch andersrum vielleicht nicht so gut sein.
Ganz interessant, bevor wir jetzt zum nächsten Film übergehen, habt ihr denn den Cameo-Auftritt von Claudia Schiffer mitbekommen? Das fand ich ja irre witzig. Also,
das fand ich übelst witzig. Ja, vor allem, wie das so vorher angekündigt wurde und so. Also das war einmal bei der Beerdigung. Da meinte er so von wegen, ja, haha, manche Wünsche meiner Frau werde ich mehr durchsetzen. Sowas wie, was für ein Lied sie spielen will bei ihrer Beerdigung. Und dann aber andere waren vielleicht nicht so ernst gemeint, wie dass ich dann als nächstes mit Claudia Schiffer zusammenkomme oder irgendwie sowas. Und dann, das fand ich auch sehr interessant, als er dann mit dem kleinen Jungen, Sam hieß der, glaube ich, drüber gesprochen hatte, so von wegen, ja, haha, wenn ich dann mal doch Claudia Schiffer treffe, so, dann treiben wir es in jedem Zimmer des Hauses, auch in deinem. Ich war so, okay, der ist trotzdem noch, soll trotzdem noch irgendwie ja. 11 sein oder so, aber good to know.
Genau, das fand ich auf jeden Fall recht witzig, dass sie das dann am Ende noch eingebaut haben. Aber wir kommen zum nächsten Weihnachtsfilm.
Ja.
Und der nächste Weihnachtsfilm ist, glaube ich, auch mittlerweile ein richtiger Klassiker. Stella, welchen Film hast du mitgebracht?
Also ich habe uns den Grinch mitgebracht. Ich glaube, wir kennen ihn alle. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Klassiker. Und ich habe mir den ausgewählt, weil ich zu dem eine ganz tiefe Verbindung habe. Man könnte jetzt denken, oh Gott, was hat sie erlebt? Aber es ist ganz einfach, ich hatte früher total Angst vor dem. Meine Eltern haben es nie verstanden, aber also ich habe wirklich immer eine richtige Szene geschoben. Wenn meine Eltern den geguckt haben und ich bin hoch in die Stube gekommen, ich habe so angefangen zu weinen.
Oh
also
Gott.
Wirklich, ich bin richtig ausgerastet. Meine Eltern mussten den ausschalten, weil also ich fand das so gruselig und so schlimm. Aber mittlerweile geht's, ich habe mein Trauma überwunden.
Sehr gut.
Jetzt gucke ich den Film ganz gerne. Und für alle, die ihn vielleicht doch nicht kennen sollten, da geht es quasi darum, dass der Grinch ist quasi einfach ein grünes Wesen, was in der Höhle auf dem Berg in oberhalb von sogenannten Whoville wohnt. Und dort versteckt er sich und er hasst Weihnachten aufgrund einer Kindheitserinnerung, die ihn geprägt hat. Ja, und die Whos aber, die quasi in Whoville leben, das sind quasi auch alle Menschen. Ja,
Whos halt.
Ja, Whos halt. Die mögen alle Weihnachten. Für die ist das ein ganz großes Ereignis. Die bereiten sich quasi das ganze Jahr eigentlich immer nur auf Weihnachten vor und feiern das immer. Die haben auch so eine große Zeit, oder stehen sie immer, noch 40 Minuten bis Weihnachten und so. Das ist immer schon ganz witzig. Und quasi der ganze Film basiert auf dem Roman How the Grinch Stole Christmas von Theodore
Seuss. Dr. Seuss wird der immer genannt.
Gut. Hätten wir das auch geklärt? Das ist gut. Und der Roman kommt aus dem Jahr 1957. Aber der Film kommt also aus dem Jahr 2000 und der Hauptdarsteller ist Jim Carrey, also der spielt den Grinch, muss ich sagen, eine sehr gut gewählte Rolle, passt perfekt, finde ich persönlich, sowohl um Kinder Angst zu machen, als auch gute Laune zu verbreiten. Ja, Regie hat da Ron Howard geführt und das ist eine US-amerikanische Fantasy-Komödie. Wie gesagt, für mich war der Film sehr prägend. Ich weiß ja nicht, ihr könnt ja erstmal sagen, wie ihr den Film fandet. Ob ihr vielleicht auch so ein prägendes Erlebnis hattet oder nicht.
Nee, mich hat der Film tatsächlich nicht so geprägt, weil ich habe den auch relativ spät im Leben erst gesehen, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal. Also für mich war das gar nicht so ein Kindheitsfilm. Und ich glaube, dadurch hat mir auch so ein bisschen dieser kindliche Zugang gefehlt, sage ich mal. Also ich glaube, das ist schon nochmal, der Film hat auf jeden Fall mehr Wirkung, wenn man da so diesen nostalgischen Faktor mit hat. Und dadurch sind mir vielleicht auch ein paar Schwachstellen ein bisschen mehr ins Auge gefallen, würde ich sagen, als wenn ich den als Kind das erste Mal gesehen hätte. Aber trotz allem finde ich den auch witzig und ja, kann man so sagen, nicht viel falsch machen. Also ist trotzdem immer schön anzugucken.
Ich habe ihn tatsächlich, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal geschaut, also auch irgendwie erst relativ spät. Und ich bin wirklich, ich mag Jim Carrey unglaublich gerne. Also wo fange ich an? Ace Ventura, großartig. Liar Liar ist super. Bruce Allmächtig. Also sind alles so Filme, wo er einfach seine komödiantische Fähigkeit zeigt. Und das sieht man hier einfach zu 100%. Und ich hatte auch mich dann nochmal belesen. Und ursprünglich sollte der Charakter so in die Fahrschiene von Jack Nicholson, Robin Williams so einschlagen. Also rein von der Darstellung. Hätte ich mir auch mega gut vorstellen können, weil Robin Williams ist einfach auch ein brillanter Schauspieler und Comedy-Darsteller.
Mhm.
Aber mit Jim Carrey, denke ich mal, hat man hier eine absolut krasse Punktlandung gemacht. Und ich kann mir sogar vorstellen, weil so machte das relativ oft in seinen Filmen. Ich weiß nicht, ob du da näher nachgeforscht hast, Stella. Aber ich nehme an, er hat bestimmt auch relativ viel improvisiert, oder? Also zumindest ist das seine Arbeitsweise in relativ vielen Filmen. Und er brilliert hier einfach. Und das finde ich großartig. Und ja, die Maske ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderer Punkt, den wir dann wahrscheinlich nochmal ansprechen, die ja auch einfach super aufwendig ist.
Auf jeden Fall auch grün.
Ja, das stimmt. in Grün. Also ich muss sagen, du hast mich jetzt ein bisschen auf den kalten Fuß erwischt, Philipp, weil ich habe mich nicht so über seinen, quasi ob er so viel reininterpretiert hat in seine schauspielerische Leistung. Ich denke aber schon, weil so, ich glaube, die Rolle lebt einfach davon, wie er immer so, wie er schaut und wie er sich bewegt und wie er halt wirklich spielt, wie er gerade so die anderen SchauspielerInnen anguckt oder so in die Kamera guckt oder grinst. Das war für mich auch früher immer das Gruselige. Das war vielleicht für mich so eine sehr prägnante Szene. Er hat ja gelbe Augen. Und ich fand es immer so gruselig, wenn er so nah an der Kamera war und dann hat er immer so gegrinst und ist ja immer richtig dreckig nach oben gegangen. Das fand ich so schlimm. Das war für mich früher so ein bisschen das Monster unter meinem Bett. War für mich der Grinch.
Oh Gott, und trotzdem hast du es jetzt so lieben gelernt.
Ja, also es war auch wirklich ein steiniger Weg. So irgendwann mit, keine Ahnung, 10 konnte ich mir so einzelne Sequenzen des Films angucken. Aber mittlerweile wirklich kann ich den ganzen Film gucken. Meine Eltern haben es, wie gesagt, nie verstanden, warum ich den so gruselig fand. Also,
okay, scheint echt ein tief sitzendes Kindheitstrauma zu sein.
Also wirklich, absolut. Aber mittlerweile ist es sehr schön, den Film zu schauen. Ich habe in meiner Hintergrund-Info-Suche herausgefunden, dass, also so Auszeichnungen, finde ich sehr krass, habe ich nicht gewusst, aber finde ich sehr gut. Der hat 2001 den Oscar für Make-up bekommen. Finde ich sehr verdient, weil ich habe auch herausgefunden, dass er, als er das erste Mal in den Grinch verwandelt wurde, haben die 8,5 Stunden gebraucht für sein Make-up.
Wow.
Und so, das ist ein Arbeitstag, so, da kannst du dann wieder nach Hause gehen.
Ja, also ich finde wirklich auch alleine die ganzen Hus sind so gut gemacht. Das sieht wirklich, die sehen echt voll knuffig aus, aber mit ihren Nasen und so. Also das, denke ich, ist auf jeden Fall verdient.
Ich denke auch.
Ich hatte auch gelesen als kleinen Funfact, er hat insgesamt 92 Tage im Make-up verbracht. Wow. Also das ist auf jeden Fall richtig aufwendig. Und das Make-up dafür verantwortlich war unter anderem Rick Baker. Und das ist einfach eine Ikone, was so das ganze Make-up und Masken betrifft. Also American Werewolf, wenn ihr den kennt, hat er gemacht. Der hat auch die Maske für das Thriller-Video von Michael Jackson gemacht. Unglaublich krass. Hellboy zum Beispiel, auch von 2004 von Del Toro. Also hier haben wir auf jeden Fall jemanden an Land gezogen, der auch des ganzen Make-ups würdig war. Und das merkt man auch. Und das ist wirklich richtig großartig. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, 8,5 Stunden in diesem Stuhl zu sitzen und dann vielleicht noch 8 Stunden lang zu spielen. Also das muss auf jeden Fall körperlich richtig anstrengend gewesen sein.
Ich glaube auch. Aber ich habe quasi herausgefunden, das erste Mal, als er, wie gesagt, sich in den Grinch verwandeln musste, hat es noch 8,5 Stunden gedauert. Und da hat er auch überlegt, die Rolle abzubrechen, weil er sich halt gedacht hat, ja. Ich sitze hier nicht jeden Tag 8,5 Stunden so. Und dann irgendwann hat sich das, also nach dem ersten Mal hat sich das Make-up-Team dann quasi zusammengetan und das revolutioniert. Und dann hat es nur noch 2,5 Stunden gedauert, den in den Grinch zu verwandeln. Ich meine, trotzdem. Sehr lange Zeit. Das kann ich mir auch schon gar nicht vorstellen. Aber es ergibt natürlich Sinn, weil so der hat die Maske aufbekommen. Davor haben die so sein Gesicht abgepudert und was weiß ich nicht, damit der keine Schäden von dem Kleber von der Maske bekommt. Und dann mussten die dann noch so mit verschiedenen farbigen Spray da so drüber gehen, damit die Töne angepasst werden, die Hauttöne. Und das ist ganz, auch für mich absolut verdient, dass der den Oscar dafür bekommen hat.
Ja, auch allein schon die Hände und so. Das ist immer das, was mich so ein bisschen anekelt, sind diese Hände. Ich denke mir immer, ich will einfach immer mit einer Schere dran gehen und vorne die Haare abschneiden. Aber naja.
Verstehe ich sehr gut. Also mir ging es auch nie anders. Mir geht es jetzt auch nie anders. Ich denke mir auch immer so, jetzt mit der Schere so Haare weg. Ich habe auch rausgefunden, dass es 4 Monate gedauert hat, dieses ganze Kostüm überhaupt zu machen. Also quasi diese Haare auf dieses Kostüm zu sticken, weil das ist so Jackhaar.
Oha.
Und das wurde da alles einzeln dran genäht.
Krass.
Ich glaube, wenn man das machen musste, ist man danach geheilt. So, dann denkt man sich auch, gut, brauche ich jetzt nicht nochmal in meinem Leben. Und wo ich sagen muss, was mich überrascht hat, weil ich das nicht gedacht hätte, weil ich den Film trotz meines Traumas trotzdem als sehr gut einstufe, hat er auch Tatsache Nominierungen für die Preise für die schlechteste Neuverfilmung bzw. Fortsetzung bekommen, dafür das schlechteste Drehbuch und der Preis für die schlechten Filme ist die Goldene Himbeere. Also, ich habe es nicht gewusst, weil, wie gesagt, für mich ist das einfach eine schauspielerische Top-Leistung von allen TeilnehmerInnen. Hätte ich nicht gedacht, dass es dann doch so viel in Anführungszeichen Kritik an dem Film gab und doch Leute, die gesagt haben, hey, der war richtig schlecht.
Ja, vielleicht, also klar, du hast diese Kindheitsverbindung und ich habe den Film halt erst vor einem Jahr gesehen und ich glaube, Kritik kann man auf jeden Fall äußern. Also, ja, es ist, also die Story ist halt relativ platt, würde ich sagen. Ist jetzt irgendwie nicht, hat jetzt nicht so großartige emotionale Tiefe. Was natürlich auch herausschließt, natürlich diese ganze Welt, das ganze Set, was ich auch unglaublich mag, auch zum Beispiel in Charlie in die Schokoladenfabrik. Da finde ich auch die Sets richtig großartig und der Film ist jetzt auch nicht so mega krass. Ich war auch so ein bisschen von der Message, die hat mir auch sehr gefallen, die am Ende dann quasi sagt, okay, Weihnachten ist halt nicht nur, dass man geschenkt, weil die Whoville-Bewohner sind ja total diesem Kapitalismus, dem Konsum verfrönt und kaufen ja wie die Bekloppten. Du hast am Anfang eine Szene, wo der eine dann ruft, ja, für 5 Minuten 99% off und dann rennen die halt alle da in diesen Laden rein. Also was natürlich auch eine ganz klare, wie schon gesagt, eine Kapitalismuskritik ist und eben die kleine Cindy Lou sich dem gegenüberstellt und quasi Weihnachten als Fest der Liebe, der Freude. Es geht halt überhaupt nicht um das Schenken, sondern vielmehr um das Beisammensein. Und das überträgt er halt schon recht gut, diese klare Botschaft. Und dafür kann man den auf jeden Fall, oder ist es auf jeden Fall ein sehr ansehnlicher Weihnachtsfilm.
Ja, also ich würde dem auf jeden Fall zustimmen. Ich fand die Message auch richtig schön und richtig süß. Und halt, ja, typische Weihnachtsfilm-Message, ne? Also so, ja, Weihnachten sind die Leute, mit denen man Weihnachten verbringt und solche Sachen. Also wie gesagt, auch finde ich auch total süß. Aber ich wollte nochmal sagen, Philipp, weil du ja jetzt auch das Set angesprochen hattest, so generell dieser ganze Look von dem Film konnte ich teilweise irgendwie nicht so ganz platzieren. Weil es sieht ja auch so aus, als wäre da ständig so ein Filter drüber oder so. So dieses, auch so diese leichte farblichen Abänderungen. Das muss ja schon eine sehr direkte Entscheidung des Regisseurs oder wie auch immer gewesen sein. Und ich dachte mir so, ja, ich verstehe, das ist eine stilistische Entscheidung, aber also es war nicht so hundertprozentig meins, beziehungsweise hatte ich das Gefühl, dass das nicht so hundertprozentig in diese Welt passt, weil ich kenne halt die ganzen Sachen von Dr. Seuss, halt, das ist ja auch sowas wie der Lorax und so und Horten hört ein Hu und so, also das ist ja alles in der gleichen großen Welt und da kenne ich eben auch viele andere Filme und so, die sehr viel bunter sind und sehr viel kindlicher irgendwie. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber ich finde, die Farben sind alle so ein bisschen
ist mir tatsächlich überhaupt nicht
blasser
aufgefallen.
Und es sieht alles so ein bisschen aus, als wäre da irgendein Filter drüber.
Also ich muss sagen, ja, mir ist das aufgefallen, aber ich habe da nie so intensiv drüber nachgedacht, wieso du, weißt du? Also, das soll jetzt nicht böse klingen, aber so für mich war es irgendwie immer so, ja, es ist halt da.
Ja. Ja, nee, bei mir ist halt einfach, bei mir spielt Farbe eine total große Rolle darin, ob mir ein Film gefällt oder nicht. Und so generell die ganze farbliche Gestaltung und so der Look von einem Film. Und da ist mir das halt einfach ins Auge gestochen, dass ich dachte, okay, das sieht cool aus, aber ich weiß nicht, ob das wirklich zu diesem Kindlichen passt.
Ich finde ja ganz interessant, das habe ich auch noch gelesen, dass ursprünglich Tim Burton für die Regie eingeteilt war. Und wenn man sich das mal überlegt und Tim Burtons Filme kennt, dann wäre das wahrscheinlich dann mega krass noch übertrieben worden. Also von den ganzen Sets nehme ich an und von den Farben. Vielleicht Ron Howard hätte bestimmt auch hat er Regie geführt und dann eben auch seine Vision von dem Film geteilt und so, wie er das sieht. Und vielleicht hat er das eben so gesehen, aber Tim Burton hätte das bestimmt in eine ganz andere Richtung getrieben und vielleicht genau das, was du an dem Film vermisst, hätte er vielleicht gemacht. Aber ja, das kann ich auch unterschreiben. Er wirkt teilweise, ich meine, er ist auch von 2000 und trotz dessen finde ich tatsächlich das CGI, was verwendet wurde, noch ansehnlich. Also es ist jetzt nicht irgendwie total, wo man sagt, boah, crazy, kann man sich halt nicht mehr anschauen. Und liegt auch natürlich daran, dass viele praktische Effekte benutzt wurden. Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen daran mit dem CGI, dass es halt so ein zwar noch ansehnlichen Look hat und nicht so krass aus der Zeit gefallen ist, aber vielleicht doch dafür sorgt, dass es doch nicht mehr ganz so cool für dich anzuschauen war.
Ich muss auch, also ich will es einfach mit meinen Szenen weitermachen, die mir so im Kopf geblieben sind. Es sind für mich die Szenen, die das so besonders machen, sind für mich immer die Szenen, in der man May sieht, weil das ist so witzig, wenn die immer, also egal, ob die den Grinch sieht oder zu dem befragt wird, die schwärmt immer so mit denen und ist immer so, oh, seine Muskeln und er ist so toll und ich finde das so witzig. Weil sie dann immer so tut, als wäre nichts gewesen und so, was? Nein, ich noch nicht.
Also vor allem wirklich auch in diesem Flashback, ich fand auch diese Flashbacks so witzig, wo der als Kind ist, also da fand ich den nochmal fast witziger als Erwachsener, einfach wie der sich so bewegt hat und so mit diesen kurzen Armen und so. Das fand ich super witzig.
Ja, ich muss eigentlich sagen, mir haben die ganzen Stellen, wo Jim Carrey alleine, also der Grinch alleine in seiner Höhle, oben mit sich selbst redet, die eine Szene, die mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, wo er dann irgendwie sein Schedule, sein Zeitplan checkt. Ah ja, da muss ich mich in den Schlaf weinen oder da Armbrot mit mir selbst und sowas. Das fand ich halt ziemlich cool. Und ich habe auch gelesen, dass es teilweise Szenen auch rausgeschnitten wurde oder gar nicht in den fertigen Film geschafft haben, weil es teilweise auch relativ düster ist. Weil wenn man sich das mal so betrachtet, er haust ja schon seit Kind da oben allein. Und also das ist schon ein bisschen crazy, der Dude, muss man sagen. Und vielleicht, Stella, vielleicht ist das vielleicht so der Grund, warum du das den Grinch so ein bisschen gefürchtet hast. Aber genau, ich fand es großartig. Und Jim Carrey, wie gesagt, ich finde seine Komik, seine Mimik und Gestik einfach großartig. Und vor allen Dingen, wenn er dann mit dem Hund Max auch interagiert, so wie als einzige Versuchsperson in Anführungszeichen, das hat mir echt gut gefallen.
Ja, also ich finde Max ist auch eigentlich so der Held unserer Herzen. So, der hat das ja wirklich, der hat immer alles gemacht für den Grinch und dann behandelt er den so scheiße und so. Das habe ich immer voll traurig gemacht. Die kleine süße Max.
Fühle ich sehr. Also, ja, der Hund, der war so süß. Och, ich liebe den auch. Und ich bin so traurig gewesen, als der, das eine Mal, wo der Grinch nach Hause kommt, der Hund so zu seiner Weihnachtsmusik abgeht und dann richtig es fühlt und der Grinch den so angeht und ist so, hast du Spaß? Und dann wirft er den aus der Höhle in den Schnee. Ja. Das ist so traurig.
Auch mit diesem einen Elchgeweih da oder Rentiergeweih. Ja, sehr witzig.
Auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt, aber so, ich muss sagen, Cindy Lou Who, ich konnte die irgendwie noch nie leiden. Aber das klingt so gemein, weil so die ist ja auch eine Protagonistin, die Hauptprotagonistin des Films. So. Aber irgendwie hat die mich schon immer ein bisschen genervt. Ich kann nicht sagen, warum, aber.
Ja, also ich glaube, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Also ich fand sie schon auch süß. Aber stimmt schon, so dieses so übelst hartnäckige und so. Also es ist ja auch dann am Ende der Sinn des Films irgendwie, dass sie da halt auch zu dem Grinch durchdringt. Aber stimmt schon, also auch irgendwo, wenn man sich das jetzt als Eltern überlegt, vielleicht auch ein bisschen dumm von diesem Kind da in diese Höhle zu einem fremden Mann zu gehen und so. Aber naja.
Ja gut, ich glaube, wir müssen hier nicht mit Realismus oder so argumentieren. Ich meine, gut, sie spielt auch in der Schneeflocke. Man sieht ja am Anfang diesen Shot. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand sie sehr herzerwärmend, auch wenn sie ihr Lied dann singt am Fenster. Das fand ich super süß. Ich fand sie sehr niedlich und ich konnte sehr gut mit ihr relaten. So als außenstehender Charakter, der dann eben versucht, das Ganze umzukrempeln auf eigene Faust und trotz ihrer kindlichen Art das dann am Ende auch schafft, das hat sie gut gemacht, ja.
Sie ist übrigens der einzige Grund, warum alle Who-Kinder noch nicht so die Nase haben, die so nach oben steht, weil die Schauspielerin damals zu klein war für die Maske. Da gibt es irgendwie so die Hollywood-Rechte oder was auch immer. Und die besagen, dass Kinder erst ab einem gewissen Alter geschminkt sein dürfen beziehungsweise so Masken aufgesetzt haben dürfen. Und deswegen wurde auch nur wegen ihr der Satz hinzugefügt, dass sie noch in ihre Who-Nase reinwächst.
Ach, ja.
Und auch im Flashback haben ja die ganzen Kinder, die da sind, haben ja nicht so eine Nase. Das ist der einzige Grund, warum Witzig. Die normal in Anführungszeichen aussehen.
Ja, aber ich finde es trotzdem süß, auch mit den großen Zähnen und so. Da sieht man schon die Huigkeit.
Ich finde auch absolut iconic die Haare.
Ja,
ich liebe
die.
Mit den kleinen Geschenken und den Schleifen und den Löchchen. Das ist so süß. Ich mag das so gerne.
Naja, okay, wollen wir dann mal zu unserem letzten Film übergehen?
Gerne, gerne.
Ja, dann würde ich an der Stelle mal an Philipp übergeben. Philipp, was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, ich habe einen Film mitgebracht, den ich tatsächlich aus meinen Kindheitstagen kenne und deswegen auch einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme ist, wo man, wenn man den Film vielleicht heutzutage sieht, überhaupt nicht darüber urteilen würde, aber da können wir später nochmal dazu kommen. Und zwar spreche ich von The Polar Express von Robert Zemeckis. Der Film ist aus dem Jahr 2004 und es geht um einen Jungen, der in der Nacht vor Weihnachten plötzlich ein lautes Geräusch hört, rausgeht und einen riesigen Zug, den Polar Express, entdeckt und in diesen Zug einsteigt und der Zug fährt direkt zum Nordpol, zu Santa Claus, zum Weihnachtsmann. Ja, und diese ganze Fahrt ist eine rasante Achterbahnfahrt, wenn man das so betrachten kann. Und der wahre Sinn, beziehungsweise er ist nämlich ein Zweifler. Er zweifelt an Weihnachten, er ist sich nicht im Klaren, ob es wirklich den Weihnachtsmann gibt. Er hat auch, man sieht am Anfang eine Szene, wo er bestimmte Weise Zeitungsausschnitte rausgesucht hat und dort eben bewiesen wird, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt und deswegen er natürlich auch in gewisser Weise ausgesucht wird, um in diesem Zug mitzufahren und dann vielleicht am Ende bekehrt wird. Genau, das ist der Film und naja, wo fange ich an? Also, wenn man den Film ganz objektiv aus heutiger Sicht betrachtet, dann weiß ich. Ich weiß ganz, ganz genau, dass dieser Film rein von den visuellen Effekten, denn der ganze Film wurde mit Motion Capture gedreht. Das heißt, die Schauspieler hatten so unterschiedliche Punkte in ihrem Gesicht und an ihren Anzügen. Quasi, dann wird da mit Kamera die Bewegungsdaten aufgezeichnet und dann kann man dem quasi jegliches Kostüm anziehen und in jegliche Umgebung setzen. Und das war tatsächlich der allererste animierte Motion Capture Film, den es je gab. Krass. Er hatte auch ein relativ großes Budget. Und das steckte halt noch in die Kinderschuhen und deswegen sieht es halt an manchen Stellen auch wirklich ziemlich gruselig aus. Und dafür gibt es tatsächlich einen Begriff, das ist nämlich das Uncanny Valley, also auf Deutsch das unheimliche Tal. Ich habe da gestern auch noch mal ein bisschen recherchiert und ihr müsst euch das so vorstellen, also der Begriff stammt ursprünglich aus der Roboterindustrie und besagt, je mehr ein Roboter einen Menschen ähnelt, desto weniger die Bereitschaft, mit diesem sich zu identifizieren. Stellt euch das so vor, ihr kennt Wall-E, ihr kennt alle Wall-E von Pixar. Wall-E hat eine relativ wenige Menschenähnlichkeit. Aber die Vertrautheit trotz dessen ist relativ hoch. Wir haben Woody vielleicht von Pixar, der ja schon einem Menschen sehr ähnlich sieht oder den Opa aus oben, aus Up, dem Pixar-Film, der ja trotz seiner, der hat ja sehr kantige Züge, aber trotzdem relativ menschenähnlich aussieht. Und das, wenn man das jetzt auf einer Prozentanzeige sich mal vorstellt, dann wäre vielleicht der Charakter Woody aus Pixar so 60%. Aber dann, wenn der Charakter noch menschlicher wird, dann sinkt die Vertrautheit rapide. Also das nennt man das Uncanny Valley. Das geht dann, wenn ihr euch das von einem Grafen vorstellt, wirklich ins schon Furchteinflößende. Und genau in dieses Uncanny Valley trifft auch dieser Polar Express. Also diese Menschen sollen wirklich Menschen nachempfinden, aber wir wissen oder man merkt, es ist einfach nicht so. Und deswegen ist auch irgendwie diese Vertrautheit zu den Menschen, diese Zuneigung, die man eigentlich haben sollte, relativ gering, weil sie sehen einfach nicht menschlich aus. Sie sollen menschlich aussehen, aber sie sind es einfach nicht. Und deswegen kann dieser Film auf jeden Fall aus heutiger Sicht recht abstoßen. Der Regisseur Robert Zemeckis, also ein großartiger Regisseur, der, also war, möchte ich meinen, weil momentan er relativ, ich würde mal sagen, in einer Schaffenskrise vielleicht sogar steckt. Er hat die Filme Zurück in die Zukunft gemacht, 1, 2, 3, einer meiner Lieblingstrilogien, also wirklich großartige Filme. Castaway, Forrest Gump, der meiner Meinung nach ein bisschen überbewertet wird, aber auch ein großartiger Film, Who Framed Roger Rabbit, also alles super Filme. Und 2004, beziehungsweise dann 2007 und 2009 hat er weiter mit diesem Motion Capture experimentiert. 2007 kam Beowulf raus und wenn man sich dazu Bilder anschaut, dann ist dieses Uncanny Valley, also da spielt Angelina Jolie mit, ihr müsst das mal, müsst ihr mal recherchieren und es sieht einfach gruselig aus und das ist auch ein Paradebeispiel für den Film. A Christmas Carol von 2009 ist dann schon ein bisschen besser, spielt übrigens auch Jim Carrey mit, als der grimmige, wie heißt er?
Mr. Scrooge.
Mr. Scrooge, genau. Ja, und wie gesagt, das steckte noch so in den Kinderschuhen, deswegen kann ich durchaus verstehen, was, wenn man den heute sich dann anschaut, dass es wirklich sehr abstoßend ist. Aber für mich ist halt dieser Film irgendwie auch erst in den letzten Jahren tatsächlich irgendwie immer mehr ans Herz gewachsen, weil meine Familie und ich, wir haben uns den Film um die Weihnachtszeit, sogar zu Weihnachten letztes Jahr angeschaut und irgendwie steckt mir immer ein Kloß im Hals. Oh. Und das liegt einerseits daran, beziehungsweise bevor ich jetzt hier meinen Monolog noch weiter fortführe, was sind denn erstmal eure ersten Eindrücke zu The Polar Express? Habt ihr den schon vorher gesehen? Kanntet ihr ihn?
Also ich kannte den Film auch aus meiner Kindheit. Ich habe den schon ganz oft gesehen. Für mich hat er auch dieses weihnachtliche Feeling, weil es geht natürlich um Weihnachten. Es geht darum, dass ein Kind, wo man ja, zumindest ich habe das auch immer als Kind gedacht, ne, der Weihnachtsmann gibt's und ich finde es so schön, wie das Kind, was quasi hinterfragt, gibt es den wirklich wieder entdeckt, dass es den Weihnachtsmann gibt, der sich keine Sorgen machen muss. Und das finde ich auch sehr schön. Ich kenne auch das Gefühl, so ein Kloß im Hals zu haben, gerade am Ende. Es ist wirklich sehr schön, da bin ich auch mal kurz davor zu weilen, da muss ich mich auch mal ein bisschen zusammenreißen, zu denken, gut, jetzt ist okay. Aber ich mag den sehr gerne.
Ja, also ich fand ihn auch sehr süß. Ich hatte den vorher schon mal gesehen, aber ich glaube das letzte Mal mit 10 oder irgendwas. Also ich hatte keine besonders klaren Erinnerungen daran. Und ja, also trotz deiner Warnungen, Philipp, fand ich die Animation gar nicht so schlimm, wenn man sich einmal daran gewöhnt hatte. Das war halt einfach so erstmal dieser erste Schock, sage ich jetzt mal. Aber danach ging das eigentlich voll. Mich hat es halt einfach so ein bisschen an Videospiel-Animation erinnert. Und ich finde, so mit dem Mindset geht es voll. Ja, ich fand den auch voll süß. Teilweise waren auch manche Stellen dabei, wo ich mir dachte, okay, was passiert gerade? Warum passiert das? Aber alles in allem, ja, hat er mir auch sehr gefallen.
Ich glaube, du spielst, also zumindest geht mir das so, dass mir teilweise zu viel Rollercoaster-Action da drin war. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das mehr für so eine Universal, oh Gott, ich glaube, es war nicht Universal, aber irgendwie so ein Freizeitpark, irgendwie so eine Attraktion war. Da muss ich auch teilweise sagen, dass es ein bisschen zu viel war. Aber ich glaube, der wurde sogar in 3D gezeigt damals im Kino. Also da kann man schon diese Szenen definitiv verstehen. Aber
Ich gerade fragen, ob der für 3D gemacht wurde, weil ich wusste das nämlich nicht, aber mir ist das ein paar Mal aufgefallen, auch zum Beispiel, als die Elfen am Ende ihre Weihnachtsmannmützen hochgeworfen haben, dachte ich mir so, dieser Shot, so, das ist garantiert für 3D gemacht, weil die eine Mütze so richtig demonstrativ im Vordergrund war. Also, ja, gut zu wissen.
Ja, tatsächlich, IMAX 3D-Version habe ich gerade nochmal nachgeschlagen. Ja, deswegen auch, es ist mir teilweise ein bisschen zu drüber, dann hätte ich mir doch mehr gewünscht, dass man den Zug doch mehr erkundet. Das Ding ist, er steigt in den Zug ein und das ist irgendwie eine Stunde vor Mitternacht und irgendwie Raum und Zeit gibt es in diesem Zug nicht. Und dann sind sie quasi am Nordpol 5 Minuten vor Mitternacht und das Ganze wirkt ja auch mehr wie so eine Traumsequenz. Also okay, das ist ein kleiner Spoiler. Ich glaube, wir hätten ganz am Anfang auch nochmal sagen müssen, dass wir Spoiler haben in diesem Format. Aber ich sage es jetzt nochmal explizit. Er hat dann diese Glocke, die er vom Weihnachtsmann bekommt und die er dann verliert und dann wieder unter dem Weihnachtsbaum wiederfindet. Und dann ist natürlich so die Frage, okay, war das jetzt ein Traum, war das kein Traum? Und damit spielt er natürlich ein bisschen. Und ich hätte mir mehr gewünscht, vielleicht um auch noch mehr auf eine emotionale Ebene da irgendwie anzukommen, auch irgendwie mehr mit den Charakteren zu connecten, weil dieser Junge, tatsächlich richtig merkwürdiger Name, Hero Boy heißt er einfach nur. Ja, man hat irgendwie nicht so wirklich Bezug dazu und auch irgendwie das Mädchen und der Junge, der dann später einsteigt, als er die Notbremse gezogen hatte, da hat man nicht wirklich so emotionale Tiefe und das hätte man doch irgendwie mehr verarbeiten können. Denn das Ganze basiert auch auf einem Buch von Chris Ellisberg mit ganz vielen Illustrationen und die Illustrationen habe ich mir angeschaut und dann merkt man auch, woher der Stil des Films kommt, weil die halten sich tatsächlich sehr an die Buchvorlage und ist auch sehr schön anzuschauen. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt, den ich sehe. Nichtsdestotrotz ein für mich krasser Weihnachtsfilm. Ich würde ihn sogar als Guilty Pleasure bezeichnen und das liegt auch nicht minder daran, dass der Soundtrack von Alan Silvestri, auch Hauskomponist von Robert Zemeckis, hat auch für Zurück in die Zukunft die Musik gemacht. Mhm. Wirklich, ich finde das wunderschön. Es gibt ein Stück, das heißt Polar Express Suit. Das ist so schön. Und dann hast du auch noch diese Songs, die dazukommen. Was haltet ihr denn von den Songs? Also Hot Chocolate oder Believe zum Beispiel.
Also der Hot Chocolate Song, den habe ich mir letztens auf Spotify gespeichert, weil das ist für mich ein richtiger Vibe. Ich liebe die Szene, wie die alle anfangen dort zu tanzen, aus dem Nichts heraus. Alle Kinder irgendwie ein bisschen verwirrt sind, aber es ist trotzdem toll, finden die alle ihre heiße Schokolade bekommen. Es ist für mich so schön und ich finde, der Song geht richtig ab für mich. Also ich finde den richtig gut.
Ja, nee, ich fand den auch voll witzig, aber das war auch einer dieser Momente, wo ich so war, so huch, was passiert gerade? Und dann war es auch schon wieder vorbei und dann so, oh, okay. Aber generell den Soundtrack, also auch die Instrumentalstücke, fand ich echt richtig schön und richtig, ja, halt süß, weihnachtlich, was man halt erwartet von einem Weihnachtsfilm.
Vor allen Dingen, was mir auch ein Song, also wo ich dann irgendwie ein Kloß im Hals hatte, war, als das Mädchen und der Junge dann hinten am Zug singen, diesen Believe-Song. Großartig. Ich habe das auch, ich spiele Akkordeon und wir haben den auch schon gespielt, dieses Lied. Ich bin jedes Mal so hin und weg, wenn wir den spielen und ich finde den großartig. Oh. Ja, das lässt mich dann auch über diese Schwächen des Films, die ja ganz klar bestehen, hinwegschauen. Deswegen, der Soundtrack, ich höre mir den auch, also für mich gibt es eigentlich nur eine Vorweihnachtszeit. Ne? Nach dem 24. fängt schon wieder Vorweihnachtszeit bei mir an. Also es könnte bei mir aus das ganze Jahr so sein. Also wirklich, es ist ein bisschen krank, aber und ich höre den Soundtrack auch ja, einfach so. Und ich habe meine Schwester auch schon infiziert, also sie ist da auch total auf diesem Polar-Express-Trip. Und meine Geschichte geht auch noch weiter, weil ich hatte tatsächlich früher auch das Gameboy zu diesem Film. Also ich weiß nicht, also ich habe das damals gespielt, ist auch kein großartiges Spiel, aber das habe ich durchgespielt. Und dann gab es auch früher noch so in Überraschungseiern so Filmfiguren und die habe ich auch gesammelt. Also ich weiß nicht, das hat mich irgendwie sehr krass geprägt, dieser Film. Ja, und deswegen ist es einfach so mein Guilty Pleasure Weihnachtsfilm.
Ja, scheint, als hätten wir wirklich eine sehr persönliche Auswahl heute. Finde ich sehr interessant.
Es ist mir gerade während unseres Gesprächs mir das aufgefallen. Und ich weiß nicht, ob das so eine Theorie ist, oder ob er sich das so gedacht hat, der Regisseur. Aber für mich finde ich so, dass der Film, man weiß ja dann am Ende nicht so, war es jetzt wirklich nur ein Traum? Also ich meine, er hat die Glocke trotzdem vom Weihnachtsmann, aber man denkt ja, war es jetzt ein Traum, war es Realität? Und vielleicht ist das das. Deswegen lernt man die Charaktere nicht kennen oder nicht wirklich so intensiv. Vielleicht ist deswegen das immer so wie so eine Achterbahnfahrt. Weil für mich, wenn ich an meine Träume denke, da habe ich auch ganz oft Träume, wo ich die Leute, die da mitspielen, nicht kenne. Oder wo ich habe auch wie die, als die ganz vorne am Zug stehen und der Zug dann den Berg runterfährt und das alles so hin und her geht. Solche Träume habe ich auch ganz oft.
Oh Gott.
Wenn ich weiß, okay, jetzt wird es irgendwie stressig und turbulent und ich muss mich irgendwo festhalten. Ich kann mich aber nicht sicher festmachen. Das ist für mich sowas. Und da habe ich gerade drüber nachgedacht, so vielleicht ist es wirklich so, vielleicht soll man die alle nicht kennenlernen. Vielleicht ist es wirklich nur ein Traum oder eben nicht.
Das ist ein sehr interessanter Gedanke, weil das Hauptthema dieses Films ist ja eigentlich Seeing is Believing, also Sehen ist Glauben. Und wenn man, also mich hat das immer so ein bisschen verwundert. Ich hatte auch Kritiken gelesen, als die so meinten, diese Message des Films, Sehen ist Glauben, total falsch. Und dann habe ich halt drüber nachgedacht. Ist natürlich, wenn man das jetzt irgendwie unabhängig von Weihnachten betrachtet, man soll natürlich nicht alles glauben, was man sieht. Also vor allen Dingen jetzt auch in vielleicht in medialen Berichten. Also wenn ich jetzt was in der Bildzeitung lese, dann glaube ich, recherchiere ich lieber selbst nochmal nach, bevor ich das glaube, was da steht. Aber in diesen Weihnachtskontext gesetzt geht es eben viel mehr darum, was man glaubt von innen heraus. Also ein bestimmtes Gefühl. Und das ist ja auch irgendwie die Message des Films, dass das Weihnachten auch hier weniger mit Geschenken eigentlich zu tun hat, sondern eben das Innere. Also wenn ich mich halt an meine Kindheitsweihnacht erinnert, dann ist es, natürlich ein paar Geschenke sind mir im Kopf geblieben, aber am meisten ist halt dieses Gefühl, was man als Kind hatte. Das war einfach, das verliert man dann irgendwie, leider, das verliert man dann irgendwie als Erwachsener, wenn man so merkt, die Realität ist dann noch irgendwie härter, als wenn man ein Kind war. Ja, und darum geht es halt in diesem Film, dass man glaubt von innen heraus und dieses Gefühl, was Weihnachten einen transportiert und das nochmal verbunden mit deiner Aussage, Stella. Genau, das kann natürlich sein, dass man halt nicht selber so eine Verbindung mit den Charakteren herstellt, sondern vielmehr mit dem Film an sich und dann natürlich dieses eigene Gefühl in sich wieder spürt. Das, ja.
Ja, ich weiß nicht, wie genau du das jetzt gemeint hast, aber ich finde, eigentlich ist die Message eben genau das Gegenteil von Seeing is Believing, weil er das ja die ganze Zeit denkt, Seeing is Believing. Und dann wird ihm am Ende gezeigt, okay, wenn er diese Glocke hören will, sagt er ja vorher, bevor er wirklich den Weihnachtsmann gesehen hat, sagt er, ich glaube. Und nur dann sieht er ihn. Also wie gesagt, für mich war das halt so ein bisschen das Gegenteil.
Ja, quasi. Also ich habe es jetzt auch irgendwie gegenteilig erklärt. Eben das Sehen von innen heraus. Ja. Also man sieht ja dann trotzdem. Und beziehungsweise das Glauben von innen heraus bedeutet ja, dass man nicht alles, was man objektiv sieht, auch glauben soll, sondern eben das, was man auch nicht sieht. Das sagt er auch an einer bestimmten Stelle, der Conductor, sagt er auch irgendwie, du sollst nicht alles glauben, was man sieht.
Ja.
Und dann noch mal kurz einen Schlenker auf den Conductor, nämlich Tom Hanks, der in diesem Film, Sarah, du nickst, möchtest du dazu was sagen?
Ja, und zwar, weil ich habe mich nicht so dazu informiert, generell, was da so dahinter steckt und so, aber das war für mich super interessant. Philipp, du kannst ja mal sagen, ob ich da in die richtige Richtung gehe. Aber es spielt ja nicht nur, Tom Hanks spielt ja nicht nur den Conductor, sondern das habe ich auch an der Stimme erkannt tatsächlich. Habe mich so gewundert, steckt da vielleicht mehr dahinter? Ich habe das nämlich schon am Anfang erkannt. Ich wusste, dass Tom Hanks den Conductor spielt, schon von vornherein. Ich wusste nicht, ob der noch jemand anderen spielt. Und dann habe ich am Anfang die Stimme vom Vater gehört, dachte mir, ach, das klingt aber auch sehr wie Tom Hanks, so was. Und dann irgendwann auch noch der Weihnachtsmann, dachte ich mir, oh, das klingt aber auch wie Tom Hanks. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und dann auch noch der Typ auf dem Zug. Ich habe nämlich im Abspann dann geguckt. Und da habe ich mir halt überlegt, ob das vielleicht insofern zusammenhängt, dass es da irgendeine Theorie gibt, auch mit dem Zusammenspiel, dass es vielleicht doch nur ein Traum war, dass er sich diese ganzen Charaktere nur vorgestellt hat als Versionen seines Vaters. Und vor allem ist mir das halt auch aufgefallen, weil immer diese Weihnachtskarten und alles nämlich nicht mit Santa oder so unterschrieben werden, sondern mit Mr. C. Und da dachte ich, oh, Mr. C., so, ja, könnte Mr. Claus sein, aber könnte auch Mr. Conductor zum Beispiel sein. Oder ich weiß nicht, wie die Eltern heißen, keine Ahnung. Ja, genau, Philipp, kannst du vielleicht noch was dazu sagen?
Erstmal, die Theorie ist eine sehr interessante Theorie und du hast vollkommen recht, er spielt 5 Rollen gleichzeitig. Auch noch diesen Scrooge, diesen Hobo-Dude genau. Da oben auf den Skiern, der ja auch irgendwie ein Geist ist. Und ich kann das auch unterschreiben und ich glaube, ich habe das sogar auch gelesen gehabt, dass diese Trauminterpretation durchaus stimmen kann. Genau, da wollte ich nochmal eingehen. Du hast Mr. C gesagt, es gibt Filme, die ich mir aufgrund Kindheitserinnerungen nur in der Synchro anschauen kann. Und das ist tatsächlich ein Film, den ich mir diesmal auch nur in der Synchro angeschaut habe. Und ganz interessant dabei ist, dass hier auch wirklich alle Schilder und Karten auch auf Deutsch übersetzt wurden. Also die hatten auch ihre Zugtickets. Da hattest du dann auch statt Learn bei dem einen Dude stand dann halt Lernen oder Zuversicht oder so. Also das wurde tatsächlich richtig übersetzt. Und bei dieser Karte, weil du es gerade angesprochen hast, stand W-Punkt drauf. Also wahrscheinlich wurde das dann tatsächlich mit Weihnachtsmann übersetzt. Aber deine Theorie, die du gerade aufgestellt hast mit Mr. C, Mr. Conductor, finde ich interessant, dass das vielleicht irgendwie ganz viele Versionen seiner selbst sind. Und das Letzte ist, glaube ich, das kann man hier nicht ausschließen. Das ist eine interessante Theorie, weil es ja auch, wie gesagt, in so einem rasanten Tempo Zeit und Raum verfliegen irgendwie diese ganzen Achterbahnfahrten. Also ich würde sagen, da ist durchaus was dran.
Ja, noch mal ganz kurz zu der Synchro. Ich habe es mir auf Englisch angeschaut, aber hab's natürlich in Deutschland geguckt. Dementsprechend war das trotzdem alles übersetzt auf den Karten und so. Und das nervt mich ja wirklich so sehr. Also ich kann was auf Deutsch oder was auf Englisch gucken. Aber wenn ich was auf Englisch gucke und dann übelst viele Schilder und so auf Deutsch übersetzt sind, das macht mich richtig aggressiv.
Ich wusste gar nicht. Also ich kenne den Film ja nur auch aus meiner Kindheit. Und ich weiß, irgendwann kam der Moment in meiner Kindheit, wo ich bewusst wahrgenommen habe, dass ganz viele Filme jetzt, also früher kannte man es ja so aus Filmen, dass halt wirklich alles in Englisch da stand. Und irgendwann wurde das aber angepasst. Da stand dann alles halt in Deutsch da, damit es auch Kinder, Erwachsene, wer auch immer versteht. Und bei dem Film ist mir das früher als Kind halt nie aufgefallen. Aber jetzt, als ich mir nochmal angeschaut habe, ist mir auch aufgefallen, hey, da ist ja schon alles in Deutsch übersetzt. Mhm. Das fand ich total krass. Ja. Weil so als Kind, mein Papa musste mir immer ganz viel übersetzen, wenn ich als Kind irgendwas nicht verstanden habe. Aber jetzt hat es richtig Klick gemacht und ich fand es richtig krass, weil es mir nie aufgefallen.
Also es ist mir tatsächlich auch nicht aufgefallen, weil man muss sich das überlegen. Es ist ja eigentlich, also ich habe das, hab mir die DVD von meinen Eltern ausgeliehen. Also ich habe es nicht auf einem Streaming-Service geschaut, habe mir dann auch nochmal die Special-Discs angeschaut. Also richtig viel Recherche betrieben. Und da konnte man tatsächlich während des Filmschauens nicht die Sprachversion ändern, weil es ja im Prinzip kein anderer Film ist, aber eben diese Schilder sind halt unterschiedlich. Die Frage ist, also das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich nur für Deutschland gemacht wurde, weil Deutschland ist ja also der Synchro-Staat oder das Synchro-Land schlechthin, möchte ich meinen. Oder ob das halt auch in anderen Ländern angepasst wurde. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Aber ja, genau, das ist tatsächlich angepasst worden.
Ja.
Also es gibt vielleicht noch einen kleinen Fun-Fact. Es gab eine Deleted Scene, wo Smokey und ich weiß gar nicht, wie der andere hieß, also die zwei, die vorne im Zug die Lokführer waren, also der eine mit dem langen Bart und der etwas dicklichere, wurde auch nur von einem Schauspieler gespielt, Michael Jetter. Und er ist leider gestorben nach dem Filmdreh, das war quasi seine letzte Rolle. Und es gab eine Deleted Scenes, wo nochmal ein extra Song, also der Song, ich weiß jetzt nicht, ob er Together hieß, aber es ging so um, ja, zusammen schaffen wir alles, gemeinsam können wir das. Und da hat man noch ein bisschen mehr von diesen Charakteren erfahren. Also es waren ja In dem Originalfassung sind es ja einfach nur zwei Lokführer. So, du hast irgendwie nicht so viel Verbindung. Aber das fand ich auch ein bisschen schade, dass, also die meinten irgendwie, dass es dem Flow des Films geschadet hätte. Deswegen haben die Szene rausgenommen. Ich hätte es echt super gefunden, wäre die Szene drin geblieben. Und genau, und der ist eben gestorben. Und dann ist es irgendwie auch umso trauriger, dass es eben nicht in den finalen Film geschafft hat. Und man hat noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos zu dem Hobo, dem Dude auf dem Dach, wie der da irgendwie hingekommen ist, bekommen, was ich auch ganz interessant fand.
Ja,
Aber wir werden es wohl wahrscheinlich nie in einem fertigen Film bekommen, diese Szenen, weil es ist auch noch relativ alles schwach gerendert. Also du hast dann nur irgendwie so keine richtigen Konturen und so. Also man sieht das wirklich, es sieht wirklich sehr schlecht aus. Zu damaligen Zeit konnte man das halt nicht fertig rendern, damit es dann super aussieht und dann sich zu entscheiden, das nehmen wir doch nicht, weil der Film hat auch tatsächlich 165 Millionen US-Dollar gekostet. Hat 314 Millionen US-Dollar eingenommen. Also man rechnet ja immer so, dass man multipliziert das mal zwei, das Budget, und also es hat quasi die Kosten wieder reingespielt, aber man müsste sich das überlegen, 2000 und so ein fettes Budget, was vielleicht heute so Marvel-Filme haben. Also
das ist schon krass.
Crazy. Ich glaube, es hat sogar einen Guinness World Record-Eintrag dafür, dass es dieser erste volle Mocap-Animationsfilm gewesen ist und auch eben dieses riesige Budget.
Ja, super interessanter Film auf jeden Fall, den ich mir bestimmt jetzt auch nicht das letzte Mal angeguckt habe. Ich glaube, dann würde ich mal zum Ende kommen.
Ja, und das war's auch schon mit unserer ersten Pilotfolge unseres Filmpodcasts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaut auf jeden Fall die Filme. Kommt gut in die Weihnachtszeit rein. Wenn ihr noch nicht drin seid, dann sind das Filme, die euch auf jeden Fall in Stimmung bringen. Ich möchte mich bedanken bei Stella. Danke und Sarah, dass ihr da wart.
Ja, danke dir, Philipp.
Ich möchte mich auch bedanken, dass ich mit euch hier heute die Folge aufnehmen konnte. Es war sehr schön mit euch.
Ja, sehr weihnachtlich.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Podcast. Das Thema müssen wir noch auslosen, aber es wird auf jeden Fall cool.
Okay, das habe ich nochmal vorne.
Welches Thema wir in der nächsten Folge behandeln, das wissen wir noch nicht, aber nee, das sage ich nicht. Was soll ich denn sagen?
Das war ja noch schlimmer.
Was? Ey, das wird noch schlimmer? Ach, warte, ich nehme jetzt noch auf, ne? Ist falsch. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir über Filme reden. Okay. Stella, mach du das, ich kann nicht mehr.
Wer redet jetzt eigentlich? Sollte ich reden?
Das kannst du doch nicht so sagen! Warte, okay.
Oh mein Gott.
Peace out. Okay, ich hab's. Egal, wir kriegen schon irgendwas zusammen.
Campus Radio. Im Netz unter
www.campusradiodresden.de.